Hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil mit Dr. Miguel Corti. Wir sprechen über das fast schon unendlich große Thema Krebs. Das heißt also, wenn du jemanden kennst, der Krebs hatte oder hat oder dich das Thema einfach selber interessiert, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, schau dir auf jeden Fall beide Teile an. Dr. Corti ist schon seit ca. 33 Jahren in eigener Praxis und behandelt dort ziemlich erfolgreich Krebspatienten. Ich möchte gar nicht zu sehr vorweggreifen, wie er das macht. Das werdet ihr in diesem Interview erfahren. Und ich kann gar nicht genug oder stark genug betonen, wie wichtig ich dieses Interview finde. Deswegen wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Ja, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Ich darf heute Dr. Miguel Corti bei mir begrüßen. Hallo.
Hallo, Alexander.
Wir haben uns ja beide auf das Du geeinigt, das ist auch viel praktischer so. Und wir haben uns allerdings heute ein sehr, sehr präsentes, wichtiges und vor allen Dingen dringendes Thema ausgesucht und auch dementsprechend auch deine Spezialität. Wir reden im Großen und Ganzen über das Thema Krebs. Und natürlich, ich würde es so bezeichnen, wie man das auch wieder heilen kann.
Große Worte.
Ja, große Worte, große Erwartungen. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum ich die Sendung mache. Ich möchte zumindest versuchen, den Menschen Ideen zu geben. Ja? Mhm. Und das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte, die Krebstherapie. Wie fangen wir da am besten an?
Das ist eine wundervolle Frage. Also Schwerpunkt ist es geworden nach der Veröffentlichung meines Buches über die Krebsrevolution. Über den Titel bin ich nicht glücklich, aber der wird nun mal in der Besprechung der Buchvertriebe gefällt und nicht etwa vom Autor gewählt. Insofern tut es mir schrecklich leid. Ich hätte sicher gerne einen anderen genommen. Nur das hat so stark eingeschlagen, dass meine allgemeinmedizinische Praxis, in der ich seit über 33 Jahren tätig bin, einen neuen Schwerpunkt gefunden hat im Beraten zu Krebs. Und ich sage ganz definitiv im Beraten zu Krebs, weil ich mittlerweile auf der ganzen Welt Patienten betreue. Und das heißt, dass die nicht zu mir kommen und dass ich dann da die Hand auflege und alle fangen an zu schweben, sondern dass ich tatsächlich auch eben fernmündlich und über diese Videoverbindungen mit den Menschen spreche und ihnen ihre Probleme versuche zu analysieren und dann halt die beste oder meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach bestmögliche Behandlung empfehle. Und eine der wichtigsten ist natürlich auch die Krebstherapie nach den Banerjee-Methode und darauf kommen wir sicher später auch noch zu sprechen.
Ja, dann frage ich gleich mal direkt los. Was ist genau die Banerjee-Methode?
Gut. Die Banerjee-Methode besteht darin, dass man homöopathische Medikamente in gewissen Kombinationen benutzt, um damit eine Krebserkrankung zu behandeln. Und diese Methode ist im Laufe von nahezu 80, 90 Jahren entwickelt worden von einer Familie, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Dafür hatten wir auch ein paar kleine Skripte und ein paar kleine Bilder vorbereitet. Und zwar schon mal auf der Folie 2. Wo wir dann gesagt haben, ein Banerjee-Protokoll ist halt eine Kombination von Heilmitteln. Und die Praxis zeigt, dass gewisse Kombinationen dieser Mittel stärker wirken, als wenn man sie einzeln benutzt oder wenn man versucht, eine rein homöopathische Analyse zu machen zu dem Patienten und seinem Problem. Die nächste Frage, die damit zusammenhing, war, warum ist das effizienter? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die sich in der ganzen Homöopathie noch nie jemand gestellt hat, weil ursprünglich Hahnemann ursprünglich in den ersten Versionen seiner Werke immer einzelne Mittel gesucht hat, die eine Erkrankung mehr oder weniger nachspielen oder in ihrer Beschreibung wiederholen. Und dabei zeigten sich Widersprüche bei der wiederholten Anwendung der Mittel, bis dann auch Hahnemann gemerkt hat, es geht nicht, man kann immer dieselben Dinge nehmen. In der Weiterentwicklung im Buch seiner chronischen Krankheiten kam man dann darauf, dass man gewisse Mittel miteinander kombinieren konnte, um dann die Wirkung des einen mit dem anderen auszugleichen, sodass wir in eine Balance kommen. Diese Balance, die ich sehr gerne auch in der Spagyrik vergleiche, diese Balance hat die Eigenschaft, dass es uns hilft, immer über gewisse Anpassungsschwierigkeiten hinwegzukommen, indem auf beiden Seiten der Waagschale etwas liegt. Und diese Kombination sind die charakteristischen Banerjee-Protokolle oder eben die Therapie nach der Banerjee-Methode. Der Name, da kommen wir gleich zu, hat damit zu tun, dass die USA diese Behandlungsmethode haben durchleuchtet oder erforscht und checken müssen. Darauf kommen wir sicher auch gleich noch bei den weiteren Folien zum Sprache. Und die haben dann gesagt, also Homöopathie, das ist nicht in allen Bundesstaaten so erlaubt. Wir haben einige Bundesstaaten in den USA, wo die Homöopathie einen guten und anderen, wo sie keinen guten Ruf hatte. Und hat man dann gesagt, gut, es ist keine Homöopathie, es ist eine Banerjee-Therapie und dann nennen sie es doch Banerjee-Protokoll. Und so ist der Name entstanden. Das heißt, das ist genau wie bei meinem Buch der Krebsrevolution, ich den Titel nicht ausgesucht habe, hat der Banerjee seine Methode auch nicht, die Banerjee-Protokolls als Titel ausgesucht. Die hat man ihm dann in den USA verpasst.
Mhm. Ich sehe.
Ja, wenn du schon so leise bist, dann will ich auch gleich die Folie 3 in Angriff nehmen. Denn was wir wissen möchten, und das ist so ein Ding mit Hypes und No-Gos. Wir haben etwa alle halbe Jahr neue spannende Informationen im Internet oder in der Yellow Press oder wo auch immer, was jetzt gerade Neuestes, Tolles eingesetzt wird gegen Krebs oder zur naturmedizinischen Therapie. Und all diese Dinge folgen so ein bisschen der Welle des Auf und Nieder. Und dem ist alles unterworfen. Der Mensch ist so konstruiert. Wenn du ein Waschmittel kaufst, dann ist es immer dieselbe Packung Waschmittel. Dann steht da alle paar Monate irgendein anderer Logo oder neu oder jetzt extra oder neue Perlchen. Das liegt daran, dass unsere Aufmerksamkeit auf das Wort neu anspringt. Das heißt, alles, was ich immer wieder wiederhole, würde verloren oder würde vergessen, wenn ich nicht irgendwo sage, das ist jetzt ganz neu. So. Kein Mensch geht hin und sagt, dass die Krebstherapie ganz neu ist, aber tatsächlich wird es auch so gehandhabt. Das Verrückte an diesen Banerjee-Protokollen ist, dass immer bei der gleichen Diagnose die gleichen Mittel eingesetzt werden. Und das führt dazu, dass der Erfolg der Methode vergleichbar wird. Das heißt, wenn ich 100 Fälle behandelt habe und davon leben nach 10 Jahren noch 50, dann habe ich eine irrsinnig hohe Erfolgsquote, nämlich 50%. Und die Banerjee-Protokolle haben diese Qualität, dass es reine statistische Ergebnisse gibt. Ich habe auf dieser Folie das Beispiel Niereninsuffizienz absichtlich gewählt, um darauf hinzuweisen, dass es nicht nur um Krebs geht. Banerjee-Protokolle gibt es für alles Mögliche und praktisch für alle Erkrankungen. Und es ist eben nicht dasselbe wie die homöopathische Hausmittelapotheke, wo die Leute danach gucken, Fieber, 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 was gebe ich denn da? Sondern es geht tatsächlich um die Diagnose, zum Beispiel Niereninsuffizienz. Und das sind so Ergebnisse, die sich dann ergeben haben aus der Praxis. Möchtest du eine weitere Frage stellen, zum Beispiel, was ist Krebs oder sowas in der Art? Oder möchtest du, dass wir weiter voranmachen? Wo geht's lang?
Ich wollte die Frage schon auf der vorigen Folie stellen, weil es ist natürlich eine Frage, die öffnet Tore, ja. Aber vielleicht in ein paar Sätzen, wie du die Krankheit bisher erlebt hast.
Das ist eine sehr viel schönere Frage. Das Witzige, ich habe neulich darüber nachgedacht, da kam mir so das Beispiel, wie wenn der Keller unter Wasser steht, weil es regnet seit einiger Zeit ganz ungewöhnlich viel bei uns. Krebs ist so eine Situation, wie wenn der Keller unter Wasser steht. Kein Mensch weiß, warum der Keller unter Wasser steht. Ist das Wasser durch undichte Stellen eingebrochen? Ist eine alte Wasserader aufgeplatzt? Ist die Hauptrohrleitung gerissen? Keiner weiß es. Und das Beispiel, das mir dazu einfiel, jetzt zur Krebstherapie, gerade auch in der Schulmedizin, weil es gibt nicht nur in der Komplementärmedizin keine Erklärung für Krebs. Es gibt sie nirgends. Und weil es die nicht gibt, ist es einfach eine Angstkrankheit aus zwei Aspekten. Erstens, weil die Therapie oft so rücksichtslos durchgeführt wird, dass die Menschen Angst vor der Therapie haben. Warum sollten wir uns da irgendwas schönreden? Es ist so. Mhm. Und auf der anderen Seite, weil Ärzte nicht wissen, was sie tun sollen. Das heißt, wir haben in den letzten 50 Jahren verstärkt geforscht, ganz, ganz viele interessante Ansätze gefunden über die Frage, entsteht Krebs durch genetische Veränderungen, entsteht Krebs durch zu stark fermentiertes Medium, also ein zu wenig Sauerstoff gereichertes Medium, das dadurch die Mitochondrien alle abdrehen und auf einmal eine völlig falschen biochemische Pfade eingeschlagen werden. Entsteht Krebs durch Giftstoffe, entsteht Krebs durch Situationen wie Dauerstress. Und die Antwort kennen wir nicht. Es ist wie mit dem Wasser im Keller. Wir wissen nicht, was los ist. Das Ärgerliche ist, dass dann in der Schulmedizin mittlerweile nicht etwa die Leute hingehen und den Keller auspumpen, sondern sie schließen dann einen Schlauch an und gießen den Garten. Die schulmedizinische Krebstherapie besteht darin, Zellen zu töten. Was für Zellen, wissen wir nicht. Die Idee in den letzten 20 Jahren ist von einer homöopathischen Idee gestohlen, nämlich die Mikroimmuntherapie von Dr. Jenner aus den 60er Jahren, ein Belgier, der gesagt hat, lasst uns das Immunsystem gezielt ansteuern. Das hat er damals gemacht mit diesen Zellbotenstoffen, Zytokinen, wie wir sie heute so schön nennen, und hat die dann homöopathisiert und dem Patienten gegeben. Daraus ist eine eigene Therapielinie entstanden. Diese Therapielinie wurde später in der Schulmedizin aufgegriffen und haben gesagt, okay, lasst uns gezielt Zellkommunikationswege blockieren. Daraus ist dann das entstanden, was wir heute Targeted Therapy nennen oder halt die auf ein spezielles Thema hinzielende Behandlung. Doch das Ärgerliche an der ganzen Geschichte ist, da wir nicht wissen, warum der Keller unter Wasser steht, warum der Patient Krebs hat, müssen wir irgendetwas erfinden, das für uns Sinn macht. Und hier hat man in der Schulmedizin das Pferd verkehrt rum aufgezäumt. Man hat gesagt, okay, ich bin in der Lage, gezielte Zelllinien zu blocken und ich bin in der Lage, gezielt Veränderungen in dem Erbmaterial des Krebses zu finden. Des Krebses, nicht des Patienten. Das heißt, ich weiß, ob das Wasser, das ich da gefunden habe, schlammig ist oder gelblich ist oder rostig ist oder Tonerde enthält. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Ich weiß immer noch nicht, warum der Keller unter Wasser steht. So. Und daraus hat man dann geschlossen, es könnte eine genetische Ursache haben. Und das ist natürlich ein bisschen verrückt. Das heißt, weil ich in der Lage bin, gewisse Genveränderungen zu entdecken, nehme ich an, das sei die Ursache. Und das ist im Moment das Zentrum, das ist die zentrale Situation. Wenn ein Patient in der Schulmedizin zur Therapie erscheint, dann macht man aufwendige Marker und Genuntersuchungen und stellt dann fest, aha, das und das ist kaputt oder hier ist was nicht so, wie es sein soll. Es könnte sich um die und die Veränderung in dem Zellserie des Tumors handeln. Dagegen haben wir was. Das ist so, wie wenn du mit einem besonderen Flecken hingehst und fragst, wie werde ich Rostflecken aus meinem weißen Hemd los? Ach, dagegen habe ich was. So. Aber es ist immer noch dieselbe Frage. Warum ist der Keller unter Wasser? Und in der täglichen Beobachtung mit Zeit, mit Geduld, mit einer, sagen wir mal, zielführenden Unterhaltung mit dem Patienten, komme ich auf das Ergebnis, dass in 3/4 der Fällen, wenn nicht mehr, ich will mal vorsichtig sein, psychoemotionale Hintergründe sehr, 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 sehr oft die tatsächliche Ursache beleuchten. Das heißt, wenn ich mit dem Patienten ausgiebig spreche und mich damit beschäftige, herauszufinden, warum könnte das passiert sein, dann kommt man ein bisschen dahinter, von wo kommt das Wasser, das im Keller steht. Und wenn ich das dann denke, dass ich das verstanden habe, wenn ich diese 3/4 Fälle mehr oder weniger verstanden habe, was dahinter steht, dann kann ich tatsächlich das Wasser abstellen. Und das ist ja einer der ganz, ganz wichtigen Themen.
Es ist ja auch schulmedizinisch 100-fach bewiesen und gezeigt, dass psychischer Stress und vor allen Dingen auf Dauer das Immunsystem schwächt.
Ja, aber da geht es schon wieder los. Das Immunsystem, was soll das bitte tun? Wir haben auch, ich weiß nicht, mit was für einem Zuverlässigkeitsgrad diese Behauptung aufgestellt wurde. Sie kommt aus USA wie viele andere Behauptungen auch. Und ich muss sie so akzeptieren, wie sie ist. Und das heißt, dass also die Sterblichkeitsrate bei Krebs sich in den letzten 3 Jahren verfünffacht hat. Und daraus wird abgeleitet, erstens, dass das Immunsystem stärker belastet ist als vor 3 Jahren und weiter zurück. Und zweitens, dass vielleicht die psychoemotionale Belastung durch diese Zeit, die wir gerade hinter uns lassen möchten, eine Rolle spielt im Zusammenhang mit der Sterblichkeit bei Krebs. Denn dass sich die Medikamente verschlechtert hätten, wage ich nicht zu behaupten, das wäre grober Unfug. Man kann eher sagen, Medikamente, die in den letzten 4 Jahren per Notstand rasch zugelassen wurden und die jetzt seit diesen 4 Jahren in Benutzung sind, haben viele von diesen Medikamenten, denen ich auch damals sehr kritisch gegenüberstand, eine relativ hohe Effizienzquote bewiesen. Das heißt, sie sind gut angenommen worden, sie haben gute Erfolge gezeigt, sind also die Inzidenz von Todesfällen bei Krebs gestiegen ist, liegt es nicht an verschlechterten Medikamenten, sondern an anderen Umständen. Und wir können das von mir aus gerne Stressoren nennen, wir können das gerne eine andersartige Belastung unserer Immunabwehr nennen, wir können raten, so viel wir wollen. Aber das ist, wie ich schon sagte, um bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich mich daran begebe, den Keller auszupumpen, das heißt nicht den Garten wässern, sondern tatsächlich effektiv etwas verschwinden zu lassen, beispielsweise wie in unserem schon genannten moderneren Krebstherapien tatsächlich gezielt Zellen zu töten, nicht irgendwelche Zellen. Das ist so der Normalfall, der alte Fall mit den guten alten Senfgas-Produkten, sondern gezielt hingehe und tatsächlich das was entferne, dann muss ich dafür sorgen, dass es nicht nachläuft. Das heißt, wenn ich nicht die Ursache stoppe, dann habe ich nichts erreicht. Ich habe vorübergehend eine Besserung erreicht, aber der Tumor kommt zurück. Und er kommt nicht immer am selben Ort zurück, wie wir ja von Wasser wissen. Wasser kommt mal aus der Leitung und mal aus der Wand. Und wenn wir nicht wissen, von wo, dann hat es keinen Sinn, dass wir immer mit nassen Füßen rumlaufen. Und so ähnlich ist diese Situation.
Ich denke, die Exkursion zum Thema, woher kommt Krebs, was ist Krebs, das ist schon mal ganz gut klein zusammengefasst. Ich weiß, da könnten wir Stunden weiter drüber reden. Aber ich denke, um in der Chronologie zu bleiben, gibt es noch zu der Folie 3 noch was zu sagen oder sollen wir zu der 4 rübergehen?
Wir gehen zur 4. Die ist relativ schnell. Das Einzige, was die Folie 4 uns sagt, und da sehe ich mal wieder, fehlt ein Datum, ist schlicht und ergreifend die Reihenfolge der Menschen, die die Homöopathie nach Indien gebracht haben, zu dieser Familie. Was ich dazu immer gerne sage, ist, dass in der Mitte der Folie ein Mensch steht, das ist der Ishwar Chandra Vidyasagara, das ist dieser berühmte Raja, darüber steht Rajit Singh und Ishwar Chandra, das sind die unmittelbaren Vorfahren. Das heißt also, unser Entdecker, weil Erfinder kann man glaube ich nicht sagen, die Medikamente hat er nicht erfunden, sondern er hat sie nur einfach anders eingesetzt. Der Entdecker der Methode stammt also in direkter Linie von dem Menschen ab, der die Homöopathie in Indien eingeführt hat. Und das ist so ein bisschen der sozialkritische Hintergrund, warum viele, und wir haben viele, viele indische Homöopathen, die weltweit bekannt sind, warum viele indische Homöopathen sich mit dieser Methode und mit dieser Familie nicht beschäftigen. Die sind für sie sky high weit weg und die haben nicht die geringste Interesse, jemandem nach dem Mund zu reden, der unter der englischen Herrschaft das Maharaja geherrscht hat.
Okay, das sind dann eher so persönliche Themen.
Ja, das sind rein familiär und Status-Themen, die da Kastensysteme, selbstverständlich, ja.
Aha. Interessant, wie das Ego da leider noch mit reinspielt, ne?
Wir sind halt nur Menschen, oder?
Ja, wir sind aber auch lernfähige
Menschen. Ach ja, das glaubst du, das ist wirklich sehr optimistisch gedacht.
Aber das ist interessant, dass du das so erwähnst und dass du da auch den geschichtlichen Background gibst, warum manche Dinge sich vielleicht dann, gute Dinge sich vielleicht doch nicht so durchsetzen. Ne?
Ich habe das oft gefragt, weil es gibt sehr viele sehr berühmte und auch sehr, sehr gute indische Homöopathen, das ist keine Frage. Das liegt einmal daran, dass in Indien Homöopathie eine wichtige Behandlungsmethode ist und dass sich also die erste Gesundheitsministerin nach Gandhi gefragt hat, wollen wir die Schulmedizin oder die indische Medizin abschaffen? Und dann haben sie halt die Umfrage gemacht, dann haben sie gesagt, also so wie es aussieht, schaffen wir lieber die Schulmedizin ab, denn die homöopathischen Behandlungen und natürlich auch Ayurveda-Behandlungen und andere biologisch dort vorhandenen und historisch entstandenen Heilmethoden haben sich durchgesetzt. Und das war in anderen Ländern nicht so automatisch. Und das heißt, es gibt eine universelle Ansetzbarkeit. Alle Menschen haben damit zu tun, haben sich damit behandeln lassen. Und bei einer Bevölkerung von über 1 Milliarde Menschen gibt das natürlich einen Pool von Erfahrungsmöglichkeiten, der ist unvergleichbar mit anderen Ländern. Nur, dass die halt so wenig miteinander oder aufeinander eingehen, dass der eine nicht mit dem anderen zusammen redet und sagt, guck mal, das habe ich hier beobachtet, das hast du da beobachtet, gemeinsam könnten wir das da zusammensetzen. Dass das nicht passiert, hat mich immer geärgert. Und Prasanta Banerjee hat dann zu mir gesagt, ich werde doch nicht mich mit Menschen auseinandersetzen, die es gar nicht mal in Indien wagen dürfen, mein Haus zu betreten. Das ist natürlich ein Hindernis.
Das hört sich auch so ein bisschen grundsätzlich nach dem Prinzip Teile und Herrsche an.
Ja, klar.
Das wäre. Aber wir sehen ja schon auf der Folie 5, wenn du schon dahin gehst, oder wollen wir die, gibt es da was zur 4 zu sagen?
Nein.
Wir sehen ja auf der Folie 5 unheimlich hohe Patientenzahl pro Tag, steht hier sogar.
Ja, pro Tag. Das ist so. Und diese Situation war zumindest zu Zeiten, als die beiden noch lebten, Pratip und Prasanta Banerjee noch lebten, war das so. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Ich denke mal im Wesentlichen unverändert, einfach aufgrund der Nachfrage. Aber sicherlich nicht mehr in derselben Form oder Qualität, denn die beiden Banerjees, also Vater und Sohn, waren halt aufgrund dieses Status auch Menschen, die in anderen Ländern führende Persönlichkeiten über Jahrzehnte behandelt haben. Das heißt, da war ein Irrtum nicht gut angenommen. Wenn ich jemanden mit einem Privatjet von sonst wo einfliegen lasse, um ihn homöopathisch zu behandeln und ich verpatze das, dann kommt er bestimmt nicht wieder. Und das sind halt Sachen, die haben was mit Qualität der Leistung zu tun. Aber darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Denn wenn wir weiter wandern in diesen Folien, dann kommen wir auf diese interessante, ja, vorletzte Folie, die er uns nach Europa geschickt hat aus dem Jahr 2016. Da sehen wir diese Menge an Patienten, nämlich 54 unterschiedliche Krebsarten in 5009 Fällen, die sie aufgenommen haben. Und dazu müsste man jetzt das wissen, was auf den übernächsten Bildern kommt. Ich will es euch vorausnehmen. Die Familie Banerjee wurde von der Weltgesundheitsorganisation 95/96 in die USA eingeladen. Viele dieser Geschichten, die dort geschehen sind, sind in dem mehr oder weniger autobiografischen Buch von Prasanta beschrieben worden, wie er also dann in das Gesundheitsministerium der USA eingeladen wurde, in Begleitung einer netten CIA-Eskorte. Und als erstes legten sie ihm dann ein dickes Dossier auf den Tisch und sagten, bitteschön, das ist das Dossier, das wir über Sie haben. Und in diesem Dossier haben wir feststellen können, dass Sie kein Scharlatan sind. Wow. Und daraufhin hat man dann in den USA nicht nur die Behandlungen versucht nachzuprüfen und die Fälle nachzuprüfen, die er denen dann mitgebracht und präsentiert hat. Und das hat über 3 Jahre gedauert, bis Ende 1999. Sondern dann hat man eben auch Gelder freigegeben, um zu forschen, warum denn homöopathische Mittel Krebs gezielt stoppen können. Und das hat man gemacht und das hat man alles innerhalb von 3-5 Jahren auf die Reihe bekommen nachzuweisen. Und während man also das auf der einen Seite nachweisen konnte, wo zum Beispiel bei Gehirntumoren oder wo zum Beispiel bei Brustkrebs tatsächlich die homöopathischen Mittel gezielt eingreifen und Apoptose einleiten, also den Prozess des Absterbens der Tumorzellen einleiten, was man, wie man sieht, wenn man ein bisschen investiert und wenn man das ein bisschen machen möchte, auch machen kann. Es ist kein Voodoo und es ist keine Zauberei. Es ist einfach nur ein bisschen Geld investieren in etwas, wo man leider Gottes nicht viel Geld mit verdienen kann. Dann hat man außerdem alle Patienten, die in der Charity-Klinik, also in der Gratis-Klinik in Indien erschienen sind, mit Informatik, also mit Computersystemen, aufgelistet, aufgenommen, hat die dann in großen Ordnern standardisiert, um sie miteinander vergleichbar zu machen und hat also im Laufe von 20 Jahren Millionen von Fällen miteinander verglichen. Und von diesen Millionen von Fällen sind dann jedes Jahr so zwischen 3.000 und 6.000 Patienten mehr oder weniger stabil, mehr oder weniger, was wir heute so für Stable Disease sagen auf Neudeutsch, also deren Krebsverlauf gut verlaufen ist. Die hat man dann versucht immer zu analysieren. Wir waren beim letzten Status von etwa 45.000 geheilten Fällen und daran haben 13.000 Forscher weltweit gearbeitet, weil halt über dieses Institut dann in Indien direkt die Daten erfasst wurden und dann eben auch ins Internet gestellt wurden. Und da hatten dann halt auch überall Leute an Universitäten Zugriff, um zu schauen, was ist hier los, warum kann ich hier mit Krebs heilen. Und das Wort heilen benutze ich sehr, sehr, sehr ungern, weil es ein großes Wort ist, weil es uns Ärzten verboten ist zu heilen. Wir sagen immer so schön, medicos curat, natura sanat. Das heißt, wir dürfen zwar behandeln, wir dürfen zwar Dinge tun, aber die endliche Heilung steht der Natur zu. So, Punkt. Ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Und der Punkt, wo ich hin wollte, ist schlicht und ergreifend sagen, dass man mit einem statistischen Vergleich über die Anwendung dieser Methode feststellen konnte, dass eben ein sehr hoher Prozentsatz in sehr kurzer Zeit stabil ist. Und dieser Prozentsatz liegt in etwa bei 2/3 der Fällen. 2/3 der Fälle bleiben stabil oder heil. Und 1/3 der Fälle läuft im Prinzip weiter seine biologische Entwicklung und verstirbt oder fällt aus der Statistik heraus. In geringerem Prozentsatz, weil ich immer sage, ihn dann der Linienbus überfahren hat, dann kommt er auch nicht mehr wieder zur Nachsorge. Aber im Endeffekt gibt es halt viele andere Morbiditäten, wie wir so schön sagen, die ein Beenden der Behandlung bedeuten, ohne dass die Leute an dem Krebs gestorben sind. Aber sie sind weg.
Kurz zum Verständnis, die homöopathischen Mittel, die nimmt man dann durchgehend weiter durch. Ja? Und auf der anderen Seite vermute ich mal, dass das vielleicht dann auch wahrscheinlich geraten wird, vielleicht das eine oder andere umzustellen im Leben. Ne? Das ist ja auch, der Patient muss ja auch ein bisschen mithelfen.
Ja, natürlich. Es ist ganz spannend zu sagen, wenn du jetzt diesen Ball ins Rollen bringst, dass es auch wieder als Initiative aus den USA, aber in vielen anderen Ländern Beobachtungen angestrengt wurden, zu sagen, wie kann man Krebs behandeln. Ich habe vorher das Beispiel mit dem Fehler voller Wasser genannt und habe gesagt, wir wissen nicht, woher das Wasser kommt. Das heißt, wenn wir uns dran machen, den Keller auszupumpen, dann gibt es Dinge, die funktionieren, dann gibt es Dinge, die funktionieren nicht so gut. Und von denen, die weltweit am besten funktionieren, hat man sich im Endeffekt darauf eingelassen zu sagen, du brauchst eine gute Grundreinigung. Das, was wir Ausleitung oder Detox oder sonst was nennen, da sind sich im Prinzip alle einig, die mit Tumor arbeiten. Es braucht eine gute Gewebereinigung, eine gute Grundreinigung des Systems. Es braucht eine sinnvolle Therapie. Eine sinnvolle Therapie kann, warum nicht, eine Bestrahlung sein, kann eine Chemo sein, kann eine Operation sein, aber kann natürlich auch eine Misteltherapie sein, was auch immer, oder halt homöopathische Medikamente, alles, was in den Bereich der physiologischen Behandlungsmaßnahmen kommt. Und der dritte Punkt, in dem sich alle einig sind, du musst das Symptom, und jetzt gehen wir mal nicht an das Thema Krankheit, sondern an das Thema, was sagt die Krankheit aus? Du musst die Krankheit ernst nehmen, du musst dich dieser Krankheit stellen, dieser Herausforderung stellen, du musst ein anderer Mensch werden. Du musst entweder deine psychologische Situation korrigieren oder du musst deine Lebensart korrigieren oder beides. Oder du musst einfach über, wenn wir jetzt so vollkommen abdriften und sagen, ja, es ist ja alles in bester Ordnung. Dieses Thema haben wir gerne bei Kindern mit Krebs, also Kindern, die schon vor dem 5. Lebensjahr Krebserkrankungen aufzeigen, wo wir dann hingehen, ja, klar, genetisch, leider nein. Leider nein oder auch nicht immer oder in vielen, vielen Fällen nicht. Dann haben wir die Frage, was für eine Art Verdammnis steht dahinter, dass schon von Geburt an schwere Krankheiten mit im Raum schwingen. Okay, das darf sich dann jeder seine eigene Interpretation dazu machen, warum nicht. Aber es muss etwas getan werden, was den Menschen grundsätzlich anders dastehen lässt. Und das ist das, was du sicher meinst. Das heißt, du musst dich nicht nur anders ernähren, du musst auch anders lernen zu denken, du musst anders lernen zu fühlen, du musst anders lernen, dein Leben zu verstehen. Und das ist dieses auf das Symptom Krankheit eingehen. Das Symptom Krankheit so zu verstehen, dass du daran wächst und sagst, okay, das ist eine Herausforderung, der ich mich jetzt stellen muss. Wenn ich es nicht tue, geht es direkt in die Kiste. Wenn ich mich der Herausforderung stelle, muss ich Dinge ändern, um wieder gesund werden zu können. Das ist wesentlich. Wesentlich. Und wie wir immer in der Heptopathie sagen, das sind die drei Säulen. Das sind die drei Säulen. Es ist das Reparieren des Kaputten, es ist das Verbessern, das, was mich krank werden lässt, rückwärts laufen zu lassen, ja, in irgendeiner besonderen Form. und ich muss mich psychoemotional, geistig in meiner Größe entsprechend entwickeln, einer inneren Größe logischerweise. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich noch wachsen werde, aber wir wollen zumindest erreichen, dass wir bessere Menschen sind. Und das hat alles sehr, 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 sehr viel damit zu tun.
Danke. Für mich wurde die Frage gerade perfekt beantwortet. Sind wir mit der 6. Folie fertig oder sollen wir zur 7.
rübergehen? Wir gehen zur 7., da werden wir uns nicht lange aufhalten. Das sind nichts anderes als Beispiele. Was ihr hier seht, ist, dass das die Originalbilder von Prasanta Banerjee sind, die er mir zur Verfügung gestellt hat, als er in Deutschland war. Das war etwa 2 Jahre vor seinem Tod. Was mit seinen Aufzeichnungen passiert ist, weiß niemand. Tatsache ist, dass dann wiederum 1,5, 2 Jahre später sein Sohn und Erbe verstorben ist. Das heißt, im Endeffekt sind die gesamten Banerjee-Vorträge, Bilder, Material sind weg. Der Einzige, der sie hat, bin ich. Dann hat sie mir übergeben, um sie weiter zu verbreiten, zusammen mit den Vorträgen und dem Buch, die ich über dieses Thema geschrieben habe, mittlerweile 2. Und ich habe zumindest effektiv diese Vorträge, diese Bilder, diese Beispiele. Und das ist die Folie Nummer 7, wo man einen Lungentumor sieht. In der Folie Nummer 8 kann man dann den dazugehörigen CT-Scan sehen. Und in Folie Nummer 9 sieht man dann, wie der im Laufe der Zeit verschwindet. Und was halt besonders spannend ist, ist, dass das oberste Bild 1994 das unterste Bild 1998 zeigt. Und das ist ein vollkommen normales Bild. Und das ist das, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Banerjee-Therapie nicht nur den Krebs verschwinden lässt, sondern, und das ist das Einzigartige, das absolut Einzigartige auf der Welt, Organe repariert. Das heißt, es gibt Organe, die ihre Funktion vollständig wieder erlangen. Das Spektakulärste sind die Gehirntumore. Ich habe mittlerweile selber 2 solche Fälle dokumentieren können. Jetzt sagst du, boah, 2 Fälle, was ist das schon? Ich habe keine Millionen Fälle im Jahr. Ich bin ein relativ bescheidener Hausarzt mit relativ bescheidenen Menge von Patienten. Ich kann vielleicht im Moment an Gehirntumoren in den letzten 5 Jahren, sagen wir mal, 35, 40 Gehirntumore in Behandlung haben. Wenn von denen 2 eine vollständige Reparatur ihrer Gehirnstruktur zeigen, ist das für mich spektakulär. Das ist einfach spektakulär. Und wenn das dann passiert wie in der Schweiz, wo dann eine Institution wie das Inselspital von Bern mir dann die Bilder schickt und sagt, guck mal, alles wieder heile, das ist nicht irgendwo am Rande der entwickelten Welt. Das ist mittendrin. Das ist mitten unter uns.
Kurze Verständnisfrage für mich, gibt es da Tumore, die die Gehirnmasse verdrängen oder gibt es dann auch Tumore, die quasi sich reinfressen?
Genau, fressen sich rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite verändern sie die Zellstruktur, sodass sie also eine destrukturierte, sagen wir mal, Gehirnmasse verursachen. Das bekannteste sind die Glioblastome. Mhm. Und wenn du dann genauso ein Glioblastom hast und 2,5 Jahre später ist das Gehirn anatomisch unauffällig. Ich kann dir nicht sagen, wie der Mensch mit dem neu entwickelten Gehirnteil denkt. Das weiß kein Mensch. Ja. Bis vor wenigen Jahren glaubten wir, dass Neuronen sich nie reparieren. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, nein, sie verbinden sich täglich neu und sie können in anderen Denkprozessen eingegliedert werden, sich einschalten und abschalten und das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Es ist einfach so, dass wir immer mehr wissen, auch wenn wir es nicht unbedingt einsetzen. Ja, so viel zu dem Thema der Bilder hier. Wir kommen zum nächsten Bild. Das nächste Bild ist dann die logische Antwort. Die logische Antwort ist, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, Veröffentlichungen folgten, wie Prasanta sein Leben lang zu sagen pflegte. Ich kann nicht alle Onkologen der Welt kennen, aber praktisch alle Onkologen der Welt kennen meinen Namen. Herrschaften, das ist bald 20 Jahre her. Die Zeit verstreicht. Ich habe vorher davon gesprochen, dass alle halbe Jahr irgendeine neue tolle Idee, ne, das Waschmittel, neu, jetzt mit Megaperls und so weiter. Und damit natürlich immer Dinge verdrängt werden, die wir schon wussten, die wir schon akzeptiert hatten. Zwischen 2002 und 2009 hat die Familie Banerjee zusammen mit dem amerikanischen Forschungsinstitut in Houston und auch in Südkalifornien Veröffentlichungen ins Netz gestellt über erfolgreiche Krebstherapie. die ist in allen führenden onkologischen Zeitschriften abgedruckt worden, selbstverständlich. Und dann ist das wie immer, du blätterst die Zeitschrift durch und sagst, das glaube ich nicht, das passt mir in Kram, das passt mir nicht. Und jeder selektiert heraus, worauf er gerade gut zu sprechen ist. Das ist.
Darf ich da ganz kurz, das ist ja auch so, da herrscht ja auch, da fließt ja auch unheimlich viel Geld, um das mal kurz so plakativ zu sagen. Und wenn ich jetzt da Medikamente habe, die mir persönlich Hunderte bis Jahrhunderttausende von Euros jedes Jahr bringen. Und es gibt da anscheinend irgendwelche Dinge, die vielleicht oder die anscheinend funktionieren, aber die im Cent-Bereich liegen. Da wird ja die Entscheidung schwierig gemacht oder sehr leicht für manche
Leute.
Wenn
es sich nur um ein paar Hunderttausende handeln würde, wäre die Entscheidung leicht. Das handelt sich aber um Milliarden.
Ich habe jetzt mal pro Arzt sozusagen.
Pro Arzt, du meinst pro Fall. Also ein Lungenkrebs kostet mit der heutigen monoklonalen Behandlungsmethode, die ich eingangs erwähnt habe, etwa 100 bis 120.000 Dollar. Ein Fall.
Wahnsinn.
Okay.
Wahnsinn.
Und die Tendenz ist steigend. Diese Behandlungsmethoden, die eben zugelassen wurden, von denen ich eingangs gesprochen habe, die so ein bisschen die Idee der Mikroimmuntherapie kopieren durch das Leiten unterschiedlicher immunologischer Bewegungen, Zytokine und so weiter und so fort, da kostet jede Spritze Tausende. Und kein Mensch weiß, was da im Endeffekt alles über den Tisch geht, wenn so eine Behandlung systematisch gemacht wird. Denkt dran, dass bitte heute gerade in Deutschland die Entscheidung getroffen wurde, diese Behandlungen, wie sagt man das so schön, kernmedizinisch, da fehlt mir jetzt das passende Wort, schwerpunktmäßig behandelt. Das heißt, ich habe Schwerpunktkrankenhaus, meinetwegen gynäkologische Krebserkrankungen. So, und wenn die dann da irgendwo langlaufen.
Der Gesundheitsminister.
Ja, genau. Wenn die dann schwerpunktmäßig in einem Krankenhaus gemacht werden, dann weißt du, dass hier schwerpunktmäßig monoklonale Antikörper oder Strahlung oder Chemo oder halt Krebstherapie gemacht wird. Natürlich ist das wichtig. Das ist wichtig. Und das muss man auch finanzieren.
Leitlinien.
Oh, das ist wieder, das ist dann wieder die Konsequenz aus dem vorherigen. Ist ein Thema, das mir nicht gut gefällt.
Wir öffnen jetzt auch erstmal nicht das Fass der Pharmaindustrie, der Zusammenhänge der Politik und so. Das lassen wir heute mal außen vor. Da können wir gerne ein andermal noch zukommen. Ich würde sagen, wir machen mal wenn es passt, bei der 11 weiter.
Machen das. Gut, bei der 10 wäre noch zu sagen, dass dort eben die drei Menschen stehen, die darunter abgebildet sind, nämlich Prasanta, Pratib und in der Mitte Donald Campbell, der Leiter dieser Institution. Und das ist also schon ein Meilenstein in dem Verständnis der Krebserkrankung, dass diese Herrschaften das damals mitgemacht haben. Gut, dann haben wir als nächstes Beispiel Lungenkrebs. So sieht dann auf der Folie 11 eine der charakteristischen Krebserfolgsstatistiken aus. Die grüne Säule, wie sich jemand denken kann, ist die, wo die Patienten nicht mehr sterben. Die gelbe Säule ist die, wo alles offen ist. Die rote Säule können wir uns schon vorstellen, das war nichts. Und mit der blauen Säule, wie ich eingangs gesagt habe, kommt immer wieder vor, dass halt die Komorbidität auch ihre Opfer fordert und dann sterben die Menschen halt an ganz anderen Erkrankungen.
Waren das schon Patienten, die sowieso schon in einem späten Stadium waren oder ist das gemischt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist schwer zu sagen, weil das sind Daten von der Familie Banerjee selber. Okay. Ich habe zu diesem Thema 2019 so eine kleine erste Statistik zu 170 behandelten Fällen ins Netz gestellt, wo, wie ich schon sagte, unsere Effizienzrate im Verlängern des Lebens im Vergleich zu den zu erwartenden Lebensmonaten so etwa 2/3 betrug. So, wie ist das zu verstehen? Ja, das ist wieder so ein scheußliches Thema. Also, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe Brustkrebs, ich will aber 100 Jahre alt werden, dann sage ich, ja, dann strengen Sie sich mal an. So, und die kommen dann in einem Zustand, wo ich manchmal einen T2, also eine relativ überschaubare Tumorgröße, ohne besondere Komplikation habe. Da sind dann die Chancen, dass diese Dame 100 Jahre alt wird, sehr hoch, egal was sie macht. besser, wenn sie diese drei Grundprinzipien berücksichtigt, aber im Wesentlichen stehen die Chancen gut. Und dann kommen die ins Spiel, die schon bei 20 Therapeuten waren, die sich schon alles haben machen lassen, was im Internet unter dem Thema alternative Krebstherapie zu finden war und die dann zu uns gestoßen sind und gesagt haben, ach, sie habe ich ja noch gar nicht ausprobiert, wollen wir doch mal gucken. Und bei diesen Herrschaften, wo das wollen wir doch mal gucken läuft, da läuft dieses zwei Drittel Verbessern der Lebenszeit. Also, wenn man ihr gesagt hat, sie haben noch maximal 3 Monate zu leben, dann haben die vielleicht mit unserer Behandlung auf einmal 5 oder 6 oder 9 Monate gelebt. Die sind trotzdem gestorben, klar. Aber es gibt 2 wesentliche Änderungen bei diesem Plan. Die erste Änderung ist, du hast Zeit, über das nachzudenken, was die ganze Sache bedeutet. Das heißt, du bist psychisch und emotional in der Lage, das Thema aufzugreifen und vielleicht besser zu verarbeiten. Da kümmere ich mich auch drum. Alles, was mit der Psychoonkologie zu tun hat, ist schon mal eine wesentliche Verbesserung. Das heißt, du hast mehr Zeit, Vorsorge zu treffen, du kannst deine Dinge regeln, du hast mehr Zeit, das Problem zu verstehen. Und auf der anderen Seite ist es oft so, tatsächlich so, dass die Menschen nicht so krank sind. Tatsächlich nicht so krank sind. Das heißt, es ist weniger Schmerz, es ist weniger Belastungen durch aggressive Behandlungssysteme, die vielleicht zum Teil nötig sind, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so lange. Und dadurch eben auch die Lebensqualität deutlich steigt. Und es ist nicht selten, dass dann die Hinterbliebenen mir sagen, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Frau oder Herr so und so nach langem Leiden verstorben ist. Aber das letzte halbe Jahr unter ihrer Betreuung war für uns alle leicht und es ist alles wunderbar abgelaufen. Herzlichen Dank dafür. Das ist auch eine große Freude. In den letzten Jahren des Corona kann ich sagen, dass ich von denen, die sich bei mir melden, erstaunlich viele sehr positive Rückmeldungen bekommen habe von Menschen, die einfach weiterleben. Wo es immer so ist, dass sie zu einer onkologischen Nachsorge gehen, dort mit ganz, ganz vielen Unwegsamkeiten, oft auch ganz offener Aggression auf neu entstandene, vergrößerte oder neu entdeckte Läsionen durch ihren Krebs aufmerksam gemacht werden, mit der Forderung, sofort eine Chemotherapie, Bestrahlung oder sonst was zu machen, was die Menschen unglaublich runterzieht, vor allem auch, wenn der Krebs fortgeschritten ist. Und wo wir dann einfach durch eine menschliche Behandlung und durch ein logisches Überprüfen der Daten, die da in den Raum gestellt werden, nach dem Motto, ach, Sie haben so viele Mikronoduli in der Lunge, das sind lauter Metastasen, wo sich dann gezeigt hat im Rahmen von Corona, dass also Millionen von Menschen Mikronoduli entwickelt haben, die dann nach Abheilen der Erkrankung wieder verschwunden waren. Und wenn man dann jedes Mal gesagt hätte, ja, 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 richtig, machen Sie Chemo, ich habe Metastasen in der Lunge, wären sicherlich viele, 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 viele Menschen mehr gestorben. Was ich damit sagen will, ist, man darf nicht alles glauben, was man so gesagt bekommt. Und man darf auch nicht oder man sollte nicht in diese Routine reinrutschen. Diese Routine nach der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Wir haben über das Schwerpunktverhandeln gesprochen. Schwerpunktbehandeln ist für mich persönlich vielleicht wirtschaftlich sinnvoll, aber menschlich eine absolute Katastrophe. Wenn dann die 25. Arthroskopie des Tages reingerollt wird oder wenn dann der 6. Darmkrebs des Tages reingerollt wird, das ist eine unmenschliche Sache. Sowas hat man auf Feldlazaretten gemacht. Aber dass wir das heute machen aufgrund von Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Infrastrukturen, gut, dann wird argumentiert, die Leute haben ein höheres Know-how, weil sie ja immer nur dasselbe tun. Richtig, aber sie sehen auch immer nur dasselbe. Sie sind nicht mehr in der Lage, konkret zu unterscheiden. Dieser Fall liegt ganz anders als der andere. Der braucht nicht operiert zu werden. Oder der braucht eigentlich jetzt keine verstärkte Therapieoption. Und das ist halt das, was ich insgesamt beobachten kann. Die Entmenschlichung in der Medizin. Das ist eine böse Geschichte.
Und von meiner Seite für heute würde ich es erstmal damit belassen. Ich bin mir sicher, es gibt noch das eine oder andere Thema, das wir ein andern Mal nochmal wieder aufgreifen können. Von meiner Seite aus sehr, sehr gerne.
Gerne. Jederzeit wieder.
Dann bis bald.
Bis bald.